Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Geburtskanal Quickie. Es ist Herbst und somit ist die Erkältungszeit offiziell eingeleitet. Und während die Bäume die Blätter abwerfen, beginnt gleichzeitig Kindern der Schnodder aus der Nase zu laufen. Heute geht es im Geburtskanal um Erkältungen in der Babyzeit. Woher kommen die? Und vor allem, was kann man tun, um den Kindern zu helfen, schneller wieder gesund zu werden oder zumindest nicht so zu leiden? Und wann sollte man ärztliche Hilfe aufsuchen? Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute podcaste ich nochmal aus Steglitz. Wir haben tatsächlich noch immer keine feste neue Wohnung gefunden. Aber wir haben jetzt zumindest eine Lösung für die nächsten 6 Monate. Dafür werden wir nochmal umziehen. Also bei uns wird es nicht langweilig und ihr habt immer ein bisschen anderen Sound und wir lernen unsere Stadt gerade nochmal völlig neu kennen. Mein Sohn läuft hier seit einer Woche schniefend rum und ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht hört ihr es auch. Und ihr habt mir geschrieben, dass ihr eine Erkältungsfolge super fändet. Also, here we go. Kleinkinder sind ja gefühlt das ganze Winterhalbjahr mehr oder weniger erkältet. Tatsächlich im Durchschnitt 6 bis 10 Mal im Jahr. Und uns Große trifft's immer noch ungefähr 2 Mal pro Jahr mehr oder weniger schlimm. Aber warum erkälten wir uns überhaupt? Und hat das echt was mit Kaltwerden zu tun? Nicht so ganz. Wir erkälten uns natürlich, weil wir mit Viren in Berührung kommen, die Schleimhäute der Nase, des Rachens oder der Atemwege angreifen. Nicht, weil uns kalt geworden ist. Allerdings sind bei Kälte die Schleimhäute weniger gut durchblutet und ein Teil unserer Körperabwehr ist damit herabgesetzt und quasi ein bisschen durchlässiger für Erreger. Und auch Stress und Übermüdung machen uns anfälliger für Erkältung. Man spricht dann von einer Erkältung oder von einem grippalen Infekt. Mit einer echten Grippe oder Influenza hat das nichts zu tun, also das sollte man nicht verwechseln, wenn auch natürlich eine Erkältung schon sehr unangenehm sein kann. Die echte Grippe, die wird zwar auch durch Viren übertragen, beginnt aber auch direkt mit hohem Fieber und mit schwerem Krankheitsgefühl. Und die Influenza-Viren, die können tatsächlich auch innere Organe wie Lunge, Herz oder sogar das Gehirn befallen und schädigen. Wir reden aber heute über ganz normale Erkältungskrankheiten. Ja, dass kleine Kinder noch so oft krank werden, liegt natürlich an der Vielzahl der Erreger, mit denen das kindliche Immunsystem bisher noch nicht in Berührung gekommen ist und sich somit jedes Mal neu auseinandersetzen muss. Und durch die Erkrankung bildet das Kind dann Antikörper, die den Körper besser und besser schützen. Die Ansteckung erfolgt meist über Tröpfcheninfektionen, also seit Corona wissen wir ja, wie es funktioniert. Und manchmal eben auch durch direkten Körperkontakt. Bei Kita-Kindern zum Beispiel ist das so. Die werden unglaublich oft krank, weil die einfach beim Spielen sehr eng zusammenkommen und dann fast unweigerlich sämtliche Erreger austauschen. Ja, wie weiß man jetzt, dass ein Kind sich angesteckt hat? Also was sind die typischen Symptome? Meistens haben die Kinder eine Schniefenase. Das kommt durch die Schnupfenviren, also die Rhinoviren. Das macht diese laufende Nase. Die Nasenschleimhäute entzünden sich und schwellen an und produzieren dann dieses typische Sekret. Es kann genauso gut die Schleimhaut der Atemwege befallen werden. Dort sitzen so Flimmerhärchen, die den Schleim, der auch ohne eine Erkältung ständig gebildet wird, abtransportieren. Also es ist quasi so die Waschanlage der Atemwege. Und dadurch reinigt sich die Schleimhaut ständig selbst. Bei Virenbefall wird dann aber viel, viel mehr Schleim produziert und der wird auch immer zäher, sodass der Abtransport schwieriger wird und als Reaktion dann Husten entsteht. Die Erreger können auch in die Schleimhäute der tieferen Atemwege, also der Bronchien, gehen und da zu so einer Bronchitis führen. Und die Nasennebenhöhlen können befallen sein, was dann zu so einem Druckschmerz unter den Wangenknochen führt. Also besonders, wenn die Kinder so den Kopf nach vorne nehmen, dann macht sich das bemerkbar. Oder wenn man so leicht gegen die Wangenknochen klopft, dann finden die das super unangenehm. Und die Krankheitserreger können auch von der Nase zu den Ohren wandern. Also besonders, wenn der Nasenrachen anschwillt, dann ist die Belüftung des Mittelohrs nicht mehr so gut gewährleistet und dann kann es halt auch zu einer Mittelohrentzündung kommen. Ob sich die Erkältung eher auf die Ohren oder auf die Bronchien legt, das hat ein bisschen was mit der individuellen Anatomie zu tun. Wenn ein Kind zum Beispiel sehr enge Nasennebenhöhlen hat, dann wird es eher eine Mittelohrentzündung bekommen. Ja, also und diese anatomischen Besonderheiten, die werden eben auch in Familien oft leider weitergegeben. Und andere haben ihre Schwachpunkte dann eher an anderen Stellen. Also Wir sind so eine typische Nasennebenhöhlenfamilie sozusagen. Also bei uns schwellen die immer sehr doll an, sodass das bei unseren kleinen Kindern immer leicht zu Mittelohrentzündungen geführt hat. Also sowohl bei mir als auch bei meiner Schwester, als auch bei meiner Tochter, als auch bei meinem Sohn. Und wir mussten tatsächlich irgendwann diese Paukenröhrchen ins Trommelfell eingesetzt bekommen, um die Durchlüftung da besser zu gewährleisten. Aber das war bei uns schon sehr extrem. Ja, wie kann man Erkältungen vorbeugen? Im ersten Lebensjahr profitieren Babys am Anfang ja noch vom Nestschutz. Also die bekommen da durch die Schwangerschaft von den Müttern ja einiges mitgegeben. Und trotzdem können sie sich erkälten, weil das Immunsystem von Babys ist halt, wie gesagt, noch nicht ausgereift. Was man aber vorbeugend so ein bisschen tun kann. Also man sollte natürlich immer gucken, dass die Kleidung des Babys der Umgebungstemperatur gut angepasst ist, also dass man Schwitzen und Frieren vermeidet. Ein gutes Raumklima ist wichtig, weil das hält die Schleimhäute feucht und senkt dann dadurch die Infektanfälligkeit. Und wir haben ja, besonders im Winter, haben wir immer so trockene Heizungsluft in den Räumen. Und da kann man dann einfach zum Beispiel Wäsche aufhängen in dem Zimmer, in dem das Baby sich viel aufhält, um einfach die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen zu erhöhen. Dazu gehört natürlich auch noch Stoßlüften. Auch da soll das Baby natürlich warm gehalten werden oder ebenso lange in einem anderen Raum sein. Dann sind natürlich regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft gut. Übrigens auch bei kühlen Temperaturen, das stärkt die Abwehr. Das ist super, das Kind muss natürlich entsprechend warm angezogen oder eingepackt sein. Ja, und Viren können natürlich über die Hände übertragen werden. Also sollte man schon häufig Hände waschen, vor allen Dingen natürlich, wenn man von draußen reinkommt. Also wie ihr euch mit Besuchern verständigt, die erkältet sind, das muss natürlich jede Familie selber entscheiden. Aber zumindest bei Neugeborenen wäre ich da sehr, sehr streng, ja, weil die einfach noch so zart und unreif sind in ihrem Immunsystem und man die sonst schon ein bisschen unnötig da belastet. Das dann selbst gemacht. Ja, wenn man stillt, dann boostert man im Prinzip immer noch das kindliche Immunsystem, weil durch das Stillen, also durch den Mund-Mamillen-Kontakt, kommuniziert im Prinzip der kindliche Körper mit dem mütterlichen Körper und dann passt sich die Milch an die kindlichen Bedürfnisse an und schiebt dem Kind sogar mütterliche Abwehrstoffe rüber. Also das ist immer ganz cool, wenn man das noch machen kann. Ja, wenn sich das Baby aber jetzt erkältet hat, was macht man dann? Ja, man könnte sagen, während den Anfängen, also sobald die Nase läuft, geht das ja oft so weiter. Also erst läuft die Nase, dann schmerzt der Hals, dann kommt der Husten. Und deshalb sollte man wirklich früh anfangen, so Maßnahmen zu ergreifen. Also als erstes gilt immer ganz viel Trinken. Trinken hilft, den Schleim im Rachen abzutransportieren. Bei Säuglingen muss es natürlich immer Milch sein, also entweder Muttermilch oder Formulanahrung. Säuglinge sollten auf keinen Fall Tees oder Wasser bekommen. Das bringt ihren Elektrolythaushalt durcheinander und kann schlimmstenfalls zu dieser sogenannten Wasservergiftung kommen. Darüber haben wir hier ja schon mehrfach gesprochen, zum Beispiel in der Stillmythenfolge. Das war Folge 27. Also das Trinken ist gut, einmal weil dadurch auch der Schleim gut abtransportiert wird, aber auch das Saugen an sich ist einfach günstig, weil es einfach immer nochmal so einen Druckausgleich bringt. Deshalb haben zum Beispiel gestillte Kinder, die eben stark saugen müssen, auch seltener Mittelohrentzündungen. Ja, wenn das Kind Formulanahrung bekommt, dann soll es natürlich diese trinken. Und einfach immer so viel es möchte. Also man soll das dann wirklich häufig mal zwischendurch anbieten. Also jetzt das Kind nicht ständig damit total abfüllen, aber immer mal so ein Schlückchen auch zusätzlich noch geben. Ja, damit es einfach immer zwischendurch schluckt und damit eben auch den Schleim besser los wird. Und ältere Kleinkinder dürfen dann auch natürlich Tees oder Wasser angeboten bekommen. Na, also wenn sie dann schon auch viel essen, also Beikost schon essen, dann dürfen sie ja dementsprechend auch Wasser oder Tee angeboten bekommen. Das Allerwichtigste ist aber natürlich ganz viel Ruhe und Nähe und Zuwendung, dass man wirklich den Alltag ein bisschen aussperrt, dass man sich mit dem Kind vielleicht auch nochmal ins Bett kuschelt, dass man nochmal eine kleine Portion Wochenbett sich reinholt und viel, viel entspannt und beim Baby ist. Das tut auf jeden Fall gut. Ja, auch tragen kann toll sein, also dass man das Kind einfach viel in einer Trage umherträgt, weil dadurch wird ja erstens das Bedürfnis des Kindes nach Körperkontakt gestillt und außerdem wird es aufrecht gehalten, was dann bei Atemwegsbeschwerden sehr angenehm ist. Zusätzlich kann man übrigens auch beim Schlafen das Baby so ein bisschen aufrechter lagern. Da steckt man dann einfach ein kleines Kissen unter die Matratze, so dass es so ein ganz kleines bisschen schräg liegt. Und dadurch ja, wird es begünstigt, dass das Kind gut Luft bekommt und dass der Schleim auch besser ablaufen kann. Dann gibt es natürlich einige Hausmittelchen, die man nutzen kann. Also als erstes, Babys können ja noch nicht schnauben. Also das ist ja irgendwie so ziemlich das Schwierigste. Die können noch nicht schnauben. Auch größere Kleinkinder schaffen das meistens noch nicht gut. Da kann man immer nur das, was rausläuft, so ein bisschen entfernen. Aber Babys sind halt vor allem auch noch Nasenatmer. Und für sie ist das ganz, ganz schwierig, wenn sie durch die Nase schlecht Luft bekommen. Wenn du jetzt noch stillst, dann kannst du Muttermilch in die Nase deines Babys träufeln. Manche Mütter machen das direkt von der Brust in die Nase oder man versucht es halt auszustreichen und dann mit einer kleinen Spritze oder so reinzugeben. Weil Muttermilch ist ja ein lebendiger Stoff, der so eine kleine eigene Armee von Abwehrkräften enthält und dem Baby dann an Ort und Stelle helfen kann. Und außerdem ist Muttermilch fetthaltig, was dann die Nase auch gleich noch pflegt. Wenn du nicht stillst, dann geht es natürlich auch mit einer babygeeigneten Heilsalbe. Und man kann Kochsalzlösung in die Nase träufeln. Also die lässt dann auch super die Schleimhäute abschwellen und sorgt dafür, dass der Schleim vor allen Dingen aus der Nase rausläuft, weil das ist ja immer das Ziel. Man möchte ja, dass das rauskommt. Und das kann man tatsächlich auch wirklich mehrmals am Tag machen und das hilft immer gut. Ja, und ansonsten können auch manchmal speziell abschwellende Babynasentropfen kurzfristig sehr hilfreich sein. Ach so, diese Kochsalztropfen, die man eben nehmen kann, da gibt es entweder so Einzeldosen, die kriegt man in der Apotheke, oder man kann das auch selber herstellen. Also da nimmt man so einen gehäuften Teelöffel Salz auf 500 Milliliter Wasser. Und dann kocht man das Ganze zusammen ungefähr 2 Minuten lang, lässt es dann abkühlen und dann hat man eine wunderbare Kochsalzlösung, die man dann bedenkenlos 2 bis 3 Tropfen in jedes Nasenloch mehrfach am Tag geben kann. Es gibt auch verschiedene Nasensauger, die man so in Drogerien oder Apotheken erwerben kann. Also von Handpömpeln bis zu Saugern, die man tatsächlich an den Staubsauger anschließen kann, gibt es da einiges. Und die sind auch hilfreich, die funktionieren auch. Allerdings sollte man die nicht zu viel anwenden, weil wenn man die immer so in die Nase vorne so reinsteckt, dann kann es eben auch zusätzlich reizen. Ja, also da sind Spülungen deutlich besser und diese Sauger nur mal im schlimmsten Fall, wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt irgendwie, das kommt jetzt gar nicht mehr richtig raus. Mit dem Kochsalz kann man übrigens auch inhalieren, also natürlich nicht so, wie wir es kennen, so über einen heißen Topf, um Gottes Willen. Das darf man natürlich mit einem Baby oder Kleinkind auf gar keinen Fall machen. Aber es gibt so entsprechende Inhalatoren für Babys und Kleinkinder. Also es geht tatsächlich schon von Anfang an. Und diese Inhalation ist ziemlich effizient, weil diese Salzlösung dann eben in kurzer Zeit in Form von Aerosol gut in die Bronchien kommt. Und so ein Inhalationsgerät kann man in bestimmten Apotheken auch ausleihen. Ansonsten geht auch so eine kleine Dampfinhalation. Also da würde man dann einfach im Bad die Dusche im Badezimmer so richtig heiß aufdrehen und die Tür schließen, sodass sich in dem Badezimmer so ein warmer Dampf bildet. Und dann stellt man sich mit dem Baby einfach ein paar Minuten in das Zimmer rein und lässt es den Wasserdampf einatmen. Wenn die Nasenschleimhäute sehr trocken sind, dann hilft auch Anisbutter, gibt es in der Apotheke. Ansonsten gibt es auch noch ganz tolle Hausmittelchen und zwar zum Beispiel Zwiebelsäckchen. Also die Zwiebel, die wirkt ja antibakteriell, entzündungshemmend und schleimlösend und die hilft dann auch festsitzenden Husten oder Schnupfen zu verflüssigen. Und man kann eben diese Zwiebelsäckchen anfertigen, die man dann im Schlafzimmer von dem Baby aufhängt. Da verlinke ich euch mal einen Artikel von mir, da gibt es eine schöne Anleitung dazu, wie das funktioniert. Ebenso gibt es Quarkwickel, die bei Husten zum Einsatz kommen, bei Husten, der gar nicht aufhören möchte. Also bei so unstillbaren Husten, bei Kindern, die in der Nacht aufwachen und dann so richtig davon gequält werden. Da kann man schöne Quarkwickel machen. Und es gibt Zitronenwickel, die kommen bei festsitzenden Husten zum Einsatz. Und auch bei Halsschmerzen sind die genial. Das sollte man aber frühestens im Kleinkindalter anwenden, weil die Zitronensäure sonst die zarte Babyhaut reizt. Die Anleitung für die Wickel packe ich euch auch in die Shownotes. Ansonsten Achtung vor ätherischen Ölen, besonders Menthol und Kampfer, können die Atemwege reizen und bis hin zu Atemkrämpfe auslösen. Ja, dann ist immer natürlich die Frage, wann geht man zum Arzt? Also vorweg, Babys mit einer Erkältung, die jünger als ein halbes Jahr sind, sollten immer einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt vorgestellt werden, wenn sie krank sind. Ansonsten ist ein Arztbesuch angesagt, wenn die Babys nicht mehr gut trinken. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn sie röcheln, husten, wenn man merkt, dass sie Ohrenschmerzen oder Halsschmerzen haben. Oder ja, wenn ein Baby einfach sehr stark leidet oder hohes Fieber hat oder sich eben nach einer Woche noch keine Besserung der Symptome einstellen, sollte man sicherheitshalber immer mal so rückchecken. Ja, apropos Fieber, wann spricht man bei Babys von Fieber? Also gesunde Kinder haben eine Körpertemperatur zwischen 36,5 und 37,5 Grad und von erhöhter Temperatur spricht man über 37,6 und ab einem Wert von 38,5 Grad handelt es sich um Fieber und bei 39 Grad um hohes Fieber. Jetzt kommt aber noch eine Besonderheit, bei Säuglingen unter 3 Monaten sind schon 38 Grad Fieber, weil die Babys können nämlich zu Beginn oft noch keine so hohen Temperaturen erreichen. Ja, wenn das Baby ungewöhnlich schlapp oder teilnahmslos wirkt, nicht trinken mag oder nur schwach oder eine veränderte Hautfärbung hat, zum Beispiel blass oder bläulich oder rot, dann müsst ihr auch sofort in die Kinderarztpraxis oder, wenn es nachts ist, in eine Kinderklinik gehen. Also ich wiederhole das nochmal. Ihr müsst auf jeden Fall zum Arzt, wenn das Baby Fieber über 39 Grad hat, bei Säuglingen bis 3 Monaten schon bei über 38 Grad, wenn das Fieber länger als 3 Tage anhält, wenn das Fieber wiederholt oder auch in Schüben auftritt, wenn das Kind teilnahmslos wirkt oder eine starke Unruhe hat, wenn es verwirrt ist oder weggetreten wirkt, ja, wenn das Kind nicht trinken will, bei Erbrechen, bei Durchfall, bei starken Bauchschmerzen, bei Hautausschlag. Wie misst man bei Babys Fieber? Also man misst die Temperatur immer am Körperinneren, also am besten im Po. Da gibt es ja so extra Säuglingsfieberthermometer mit so einer flexiblen Spitze, die man dann zusätzlich noch ein bisschen mit Creme einfettet, damit das Fiebermessen nicht ganz so unangenehm ist. Und nicht wundern, Eltern von Neugeborenen kennen das oder wissen das, durch diesen Kälte- und Druckreiz setzen die dann gerne Stuhlgang ab. Also da muss man sich drauf gefasst machen. Viele Eltern haben ja große Angst vor Fieber. Aber die Frage ist ja, ist Fieber immer schlecht? Fieber ist eine ganz normale Reaktion des Körpers auf solche Erreger, weil bei hohen Körpertemperaturen können sich Viren und Bakterien nicht mehr so gut vermehren und sterben dann auch teilweise ab. Fieber ist also ein ganz natürlicher und wichtiger Abwehrmechanismus des Körpers. Und dem sollte man nicht immer gleich mit fiebersenkenden Maßnahmen entgegenwirken. Im Gegenteil, wenn man das Fieber zu schnell unterbricht, dann stört man den Körper eigentlich bei dieser ganz wichtigen Arbeit und dann muss er wieder von vorne anfangen mit Hochheizen, was dann einfach auch viel Kraft kostet. Aber wann soll man denn jetzt das Fieber senken? Also gerade wenn das eigene Kind zum ersten Mal Fieber hat, dann ist das immer eine super schwierige Frage, weil man natürlich einfach noch keine Erfahrung damit hat, wie es mit Fieber drauf ist und wie lange es okay ist und wie hoch es noch fiebern wird. Und eine Hilfe kann immer sein, nach den Füßen zu schauen. Die Füße heizen als letztes hoch und solange die Füße noch kalt sind, wird das Fieber auf jeden Fall noch weiter ansteigen. Wenn die Füße schon warm sind, dann hat der Körper längst seine Zieltemperatur erreicht und wenn das Fieber dann immer noch nicht runtergeht, dann kann man dem Körper helfen. Also entweder durch sanfte Wickel bei bisschen größeren Kindern oder eben durch Fieberzäpfchen bei Säuglingen. Wickel macht man übrigens nie kalt, sondern immer nur schrittweise, indem man den Wickel immer nur wenig kühler macht, 1-2 Grad kühler macht als den Körper. Aber wie gesagt, nur bei etwas größeren Kindern und nur, wenn die Füße dann schon warm sind. Ansonsten macht man es dem Körper nur doppelt schwer und das Hochheizen ist ja, wie gesagt, wahnsinnig anstrengend. Ja, also wenn die Füße noch kalt sind und die Temperatur schon sehr, sehr hoch ist, dann sollte man auch das Fieber senken, weil man dann einfach absehen kann, das würde noch höher gehen und ab irgendeinem Punkt ist es ja einfach auch nicht mehr gut, Fieber zu haben, sondern schwächt einen dann auch wieder mehr. Manchmal kann es übrigens auch vorkommen, dass ein Kind abends oder nachts ohne andere Krankheitszeichen fiebert und dann sich am nächsten Tag wieder völlig wohl fühlt, dann hat der Körper den kleinen Infektangriff schon erfolgreich abgewehrt. Kommt gar nicht so selten vor bei kleinen Kindern. Dann gibt es natürlich noch die Angst vor Fieberkrämpfen. Wenn es zu Fieberkrämpfen kommt, dann sollte man auf jeden Fall auch einen Arzt aufsuchen. Fieberkrämpfe können vor allen Dingen bei Kleinkindern bei einem schnellen Temperaturanstieg oder Abfall auftreten. Vor allem beim allerersten Fieberkrampf, ja, wie gesagt, sollte ein Arzt aufgesucht werden und dann das weitere Vorgehen besprochen werden. Ja, geht es jetzt immer nur um Viren oder auch um Bakterien? Manchmal kommt tatsächlich zu dem viralen Infekt noch eine bakterielle Infektion hinzu. Ja, also die Bakterien vermehren sich dann fröhlich in den angegriffenen Bereichen von Nasennebenhöhlen, Mittelohr oder Bronchien. Da ist dann manchmal ein Antibiotikum nötig. Früher dachte man, dass diese bakterielle Infektion immer der Fall ist, wenn der Nasenschnodder oder der Hustenauswurf gelb wird. Dem ist nicht unbedingt so, beziehungsweise bedeutet das nicht unbedingt automatisch, dass eine Antibiotikagabe notwendig ist. Da verlinke ich euch mal eine ganz spannende Studie zu, bei der herausgekommen ist, dass eben sozusagen die Farbe des Schleims alleine nicht mit der Genesung oder dem Nutzen einer Antibiotika-Behandlung verbunden war. Aber eben, wie gesagt, manchmal muss auch das sein, das müsst ihr aber mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt besprechen. Ja, das war jetzt ganz schön viel. Ich habe noch eine schöne Buchempfehlung für euch, damit ihr was habt, wo ihr vielleicht auch gegebenenfalls nochmal nachlesen könnt. Und zwar mag ich sehr gerne das Buch Kindergesundheit, wie sie Krankheiten erkennen und was sie selbst tun können. Das verlinke ich euch auch nochmal. Das finde ich sehr hilfreich, weil dort findet man ganz gute Beschreibungen von Krankheiten und Krankheitsverläufen und auch immer mit den entsprechenden Erklärungen zu Hausmittelchen und ab wann eben professionelle ärztliche Unterstützung nötig ist. Ansonsten gibt es noch einen Blogartikel von mir, wo ich eben, wie gesagt, die verschiedenen Wickel beschreibe, also auch noch weiterführende, zum Beispiel Thymianwickel, den habe ich jetzt gar nicht erklärt. Ja, das verlinke ich euch. Und ich glaube, das war erstmal so das Wichtigste in Kürze. Grundsätzlich, ja, gehören Erkältungen einfach zum Großwerden dazu, weil das Immunsystem erweitert sich ja quasi bei jedem Mal und wird dann perspektivisch stärker. Daher werden kleine Kinder noch so viel krank und große Menschen in der Regel nicht mehr so oft. Trotzdem leiden wir Eltern natürlich immer mit, wenn unsere Kinder krank sind. Und unsere Aufgabe ist dann einfach, es unseren Mäusen so leicht wie möglich zu machen und sie zu unterstützen. Denn wir können sie eben nicht vor allem beschützen. Aber wir können die äußeren Bedingungen so gut wie möglich gestalten und natürlich wachsam sein, falls eine Erkrankung wirklich mal einen ungünstigen Verlauf nimmt. In diesem Sinne, bleibt gesund oder macht es euch so kuschelig wie möglich, wenn es euch erwischt hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gut durch den Herbst und Winter kommt. Schreibt mir gerne, wenn ihr weitergehende Fragen habt, entweder im Insta-Post dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Und wenn ihr meine Arbeit wertschätzen wollt, dann zeigt mir das doch gerne über eine Sternchenbewertung. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis in 2 Wochen. Da gibt es dann mal wieder einen richtig schönen Geburtsbericht. Tschüss!